Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Für diesen heutigen Sonntag haben wir einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12, 1 bis 10. Dort heißt es: Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein. Und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit. Und alsbald verließ ihn der Engel. Was für eine Rettungsgeschichte. Total bewacht und trotzdem in die Freiheit geführt. Der König Herodes, der das alles verursachte, war der Enkel des ersten Herodes. Er wurde 41 nach Christus vom Kaiser Claudius zum König von Jerusalem berufen. Nun war nicht mehr ein römischer Beamter, der Statthalter, sondern wieder ein jüdischer König. Und dieser Herodes, Agrippa, suchte um jeden Preis den Beifall seiner jüdischen Landsleute und vor allem den Beifall der Priester und Pharisäer. Und die ersten Christen, die galten als sektiererische Sonderlehre und waren im Visier der jüdischen Kleriker. Durch die Festnahme von Jakobus, des Sohnes des Zebedäus und des Bruders des Johannes, durch seine Verurteilung mit anschließender Hinrichtung, kam Herodes seinem Ziel näher. Der Beifall wurde ihm immer größer und so ließ er auch Petrus verhaften und einsperren, immer in der Hoffnung, dass die junge Kirche den Mut verliert und den falschen Glaube aufgäbe. Nach dem Fest wollte Herodes dann Petrus zur Gerichtsverhandlung vorführen lassen. Dazu erhielt Petrus eine besondere strenge Bewachung. Soweit die Einleitung zu dieser Geschichte. Aber schauen wir es nochmal genauer an. Ein erster Punkt: das Drama der ersten Christen. Offenbar war ein leitender Bruder in der frühen Gemeinde dieser Jakobus. So kam es auch, dass dieser den Behörden bekannt war. Und um seine Ziele zu verwirklichen, ließ dann Herodes genau diesen gefangen nehmen, verurteilen und hinrichten. Jakobus gehörte zu der ersten Gruppe der Repräsentanten, die unter der Herrschaft Herodes um ihres Glaubens an Jesus Willen ums Leben kamen. Was hat das für die Gemeinde bedeutet? Todesangst und Schrecken, so wie wir das auch in anderen Gegenden und Ländern heute noch kennen, wenn leitende Leute einer Gemeinde umgebracht werden und die Gemeinde sich trotzdem versammelt, um zu beten und Trost zu finden. Die Gemeindeglieder beteten und riefen Gott um Hilfe an. Sie fanden wohl Trost bei den ersten Zeugen, die ihnen die Worte von Jesus erzählten. Auch Petrus war dort und half wohl mit, die Schar zusammenzuhalten. Aber warum traf es diese Geschwister? Warum traf es jetzt diesen Jakobus? Manche denken vielleicht, ist das eine Spätfolge des Hochmuts in der Familie von Jakobus? Einst kam ja die Mutter dieses Nachfolgers zu Jesus und bat für ihre beiden Söhne um einen bedeutenden Sitz in seiner Regierung, die dieser Jesus doch wohl aufrichten werde. Wohl kaum. Jakobus war ein eigenständiger Nachfolger und vom Evangelium geprägt. Im zweiten Jahrhundert nach Christus erzählt Clemens von Alexandrien noch eine Erinnerung an jenen Tag der Verurteilung und Hinrichtung des Jakobus. Einer der jüdischen Gerichtsdiener, der Jakobus während der Verhandlung vor dem König bewachte, sei durch dieses Gespräch vor Gericht zum Glauben gekommen. Offenbar kam es vor Gericht zu einer eingehenden Erörterung des Evangeliums. Was ist das Evangelium? Was bedeutet das? Warum glaubst du das? Und Jakobus zeugte vom Evangelium in großer Klarheit und mit hoher Mut. Und als der Gerichtsdiener sich mit Jakobus zusammen zum Glauben an Jesus bekannte, da kam es auch zur Verurteilung dieses Gerichtsdieners. Auf dem Weg zum Richtplatz sprach Jakobus wohl diesem Gerichtsdiener die Vergebung seiner Schuld zu und gab ihm dann noch den Bruderkuss. Was für ein Drama in dieser ersten Gemeinde, dass so etwas geschehen kann. Was für ein Drama bei Jakobus und für Jakobus. Und dem steht jetzt gegenüber das Rettungswunder bei Petrus. Da gestaltete sich der Weg Gottes völlig anders. Petrus stand unter strengster Bewachung und als er vorgeführt werden sollte, war er verschwunden. Ein Engel löste ihn aus den Ketten und führte ihn aus dem Verlies. Auf der Straße in Freiheit ging dieser Engel dann wieder weg. Bei seinen Nächsten konnte man gar nicht glauben, dass Petrus gerettet wurde, so die Verse dann später. Denn menschlich gesehen war es unmöglich, dass man aus diesem Verlies wieder rauskommt. Unmöglich. Und doch passierte es. Petrus bekam so eine weitere Frist, vom Evangelium zu zeugen und es weiterzutragen. Bis wohl auch Petrus dann einst in Rom einen Märtyrertod starb und Jesus ihn dann so zu sich nahm. Dieses Rettungswunder brachte seine Pläne gänzlich durcheinander bei diesem Herodes. Herodes war außer sich, er tobte und konnte nicht fassen, was da geschehen war. Und schließlich ließ er die beteiligten Soldaten alle gleich auch noch umbringen. Er war schon hochmütig. Aus seiner späteren Zeit, er war nur 4 Jahre im Amt, bevor er starb, da ließ er sich noch ein Kleid mit Silberstreifen machen, das dann, wenn er in der Sonne stand, glitzerte und wie wenn Licht von ihm ausgeht, er wollte wie ein Gott König dastehen. Menschen waren für ihn unbedeutend. Aber dieses Rettungswunder, das gab ihm wohl einen Rückschlag. Wenn es Gottes Plan ist, dann gibt es keine Situation, aus der uns Gott nicht retten könnte. Auch bei Krankheit und großen Schmerzen. Bei Gott ist alles möglich. Nur fragt man sich, wie sollen und können wir das immer verstehen? Und das ist der dritte Punkt, ein großes Dilemma. Jakobus kommt in dieser Geschichte ums Leben. Petrus wird gerettet. Ist das gerecht? Fragen dann wir manchmal. Wie kann Gott so unterschiedlich mit zwei Nachfolgern umgehen? Wie oft wurde diese Frage schon gestellt? Wie kann man im Handeln Gottes eine Struktur erkennen? Kann man überhaupt von einem gerechten Gott sprechen, wenn es gleichzeitig in der Welt so viel Unrecht und so viel Gemeinheiten gibt? Scheinbar macht es Gott mal so und mal wieder anders. Auch unter uns, dem einen schenkt er Genesung, dem anderen ist ein langer Krankheitsweg verordnet, wieder ein anderer stirbt schnell. Ist Gott willkürlich? Klar ist, auch die junge Gemeinde konnte Gottes souveränen Willen nicht ändern. Sie haben schnell lernen müssen, dass Gott so oder auch anders verfahren kann. Aber dass es immer Gottes Wille ist, auch wenn wir es nicht verstehen, das wird deutlich. Eins ist mir klar geworden. Wir suchen Logik und Vernunft in Gottes Handeln. Warum Gott jetzt? Oder warum jetzt noch nicht? Wir kriegen es nicht auf eine Reihe. Das ist uns verschlossen. Und so habe ich begonnen, bei mir selber nachzudenken und ich unterscheide zwischen einer Logik, die uns vertraut ist, 1 und 1 gleich 2. Und auf der anderen Seite einer Beziehungslogik. Beziehungslogik, wenn ich mir vorstelle, meine Kinder, was haben die alles gemacht, als die Teenies waren, so wie ihr? Da ging es teils drunter und drüber. Vom Gefühl her habe ich mir dann überlegt, wenn ich die jetzt los hätte, wäre es einfacher. Aber ich krieg's ja nicht los. Im Gegenteil, ich liebte die Kinder immer noch und hielt zu denen, auch wenn sie nicht immer verstanden, warum ich das so oder anders gemacht habe. Und andersrum, auch sie blieben bei mir, weil ich für sie wichtig war, trotz aller scheinbaren Widersprüchen. Einmal spielten die Kinder hinter uns auf dem Gehweg, wir gingen da irgendwo und spazieren. Und meine Frau und ich, wir haben da eingehakt und gingen so. Und plötzlich zwängte sich eines meiner Kinder zwischen uns durch. Offenbar wollte sie beim Fangerless-Spielen den Verfolger entkommen. Und wie sie dann da durchkam bei uns, bog sie vor mir links ab und wollte auf die Straße. Ich hörte, wie ein Auto kam. Reflexartig strecke ich meinen Arm aus und pack sie. Ich habe sie erwischt an ihrem Pferdeschwanz. Und jetzt gab es eine blöde Bewegung, weil sie pendelte noch ein bisschen zur Straße hin und dann wieder zurück. Aber ich hatte sie fest im Griff. Anschließend stand die vor mir und brüllte mich an. Warum hast du mir wehgetan? Ich sagte, du, da kam ein Auto. Sag die doch, da kam kein Auto. Und verstand's nicht. Dann sage ich, frag die Mama. Ja, sagt sie, da kam ein Auto. aber sie wollte es nicht verstehen. Sie hat es nicht wahrgenommen und konnte nicht begreifen, dass ich als ihr Papa sie so am Pferdeschwanz halt und ihr so wehtue. So mich zu einem Bild geworden. Sie hat mich als Vater nicht verstoßen, obwohl ich so komisch mich verhalten habe. Wir blieben zusammen. Das ist Beziehungslogik. Und so ist mein Eindruck auch für uns Menschen bei Gott. Trotz allem halten wir zusammen und halten zueinander. Gott zu uns und wir zu ihm. Egal wie Gott uns führt, er hält zu uns. Und wir sind eingeladen, zu ihm zu halten. Und das tun die Christen schon alte Jahrhunderte lang. Das Allerwichtigste bei diesen Fragen, gerade dann, wenn es uns selber betrifft oder Angehörige, ist: Jesus liebt uns. Er wohnt in uns. Er hat sich mit uns untrennbar verbunden. Wir werden als Christen diese Welt verlassen, aber wir wachen in seinen Händen auf. Ob der Zeitpunkt früher ist oder später, Jesus lässt uns nicht los. Wir können auch nicht mit Sicherheit sagen, das war jetzt viel zu früh oder das war viel zu spät. Den richtigen Zeitpunkt weiß Gott. Und wenn Gott unser Leben hier will und uns noch weiter gebrauchen will, dann kann uns auch keine Krankheit dahin raffen oder ein Unglück treffen. Er weiß die Stunde, da er uns zu sich nimmt. Und dann werden wir entdecken, wie gehalten wir bei ihm waren, sind und bleiben. Daher, er liebt uns, er wendet sich uns zu. Und so hat er sich auch mit dir und mit mir verbunden. Bergen wir uns in ihm. Wie immer auch dann unser eigener Weg verläuft oder der Weg anderer verläuft. Durch ihn sind wir jede Minute, jede Sekunde gehalten. Amen.